Deutschlandfunk. Hintergrund.
Zäsur im Sexualstrafrecht. Vor 25 Jahren. Vergewaltigung in der Ehe wird strafbar. Eine Sendung von Monika Dittrich.
Ich will mal versuchen, ob ich bei dem Gewusel die Abstimmung durchführen kann. Die Fraktion der SPD verlangt namentliche Abstimmung. Also ich gehe davon aus, dass alle Urnen besetzt sind. Dann eröffne ich die Abstimmung.
15. Mai 1997. Der Bundestag stimmt darüber ab, ob Vergewaltigung in der Ehe künftig strafbar sein soll.
Abgegebene Stimmen 644. Mit Ja haben gestimmt 471. Mit Nein haben gestimmt 138. Enthaltungen 35. Der Gesetzentwurf ist angenommen.
Das war ein Durchbruch. Nachdem zahlreiche Anläufe, die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe zu stellen, gescheitert waren. Die Wochenzeitung Die Zeit schrieb damals:
Ein Vierteljahrhundert hat Bonn gebraucht, um dieses eine kleine Gesetz zu ändern. Die Ostverträge waren nichts dagegen.
Bislang hatte es im deutschen Strafgesetzbuch unter § 177 geheißen:
Wer eine Frau mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zum außerehelichen Beischlaf mit ihm oder einem Dritten nötigt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren bestraft.
Das bedeutete also, dass eine verheiratete Frau von ihrem Ehemann rein rechtlich gesehen gar nicht vergewaltigt werden konnte. Was selbstredend nicht bedeutete, dass das nicht passierte. Sie konnte ihn höchstens wegen Nötigung oder Körperverletzung anzeigen, was allerdings einen geringeren Strafrahmen bedeutete. In mehreren europäischen Ländern war das zu diesem Zeitpunkt schon anders. Vergewaltigung galt dort bereits als Straftat, unabhängig vom Verhältnis zwischen Täter und Opfer. Versuche, das Strafrecht auch in der Bundesrepublik entsprechend zu ändern und den Begriff außerehelich aus dem Paragraphen zu streichen, hatte es viele gegeben. 1972 schon machten die Sozialdemokraten einen ersten Anlauf. Es folgten weitere Anträge, Entwürfe, Debatten. In den 80er Jahren waren es auch die Parlamentarierinnen der Grünen, die für das Thema kämpften. 1983 etwa Waltraud Schoppe.
Wir fordern die Bestrafung bei Vergewaltigung in der Ehe. Wir fordern Sie auf, endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass auch die Frauen ein Selbstbestimmungsrecht haben über ihren Körper und ihr Leben. Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
Die Männer im Parlament hatten damals noch eine deutliche Mehrheit. Viele von ihnen reagierten auf Schoppes Rede mit Spott, Häme und Gelächter.
Ich merke, ich habe das Richtige gesagt. Sie sind getroffen.
Auch die Grünen-Abgeordnete Christa Nickels beklagte sich 1989, als der Bundestag wieder über die Vergewaltigung in der Ehe debattierte, über das Verhalten mancher Kollegen.
Was die CDU-Abgeordneten im Rechtsausschuss geboten haben, das war ungeheuerlich, muss ich wirklich sagen. Ich war die meiste Zeit als einzige Frau dabei und ich kann sagen, ich habe das manchmal gar nicht ausgehalten, was da wirklich vorgeschoben worden ist. Und ich sage Ihnen, dieser Widerspruch, den Sie konstruiert haben, einerseits Ehe und Familie so hoch zu schätzen und auch den Intimbereich. Ich schätze Ehe, Familie und Intimbereich der Ehe auch. Aber was haben Sie eigentlich für einen Begriff von Würde und Intimbereich von Ehe und Familie, frage ich Sie, wenn Sie gleichzeitig das als Argument benutzen, Gewalt in der Ehe nicht als solche zu brandmarken und nicht als solche rechtlich zu behandeln.
Doch Grüne und Sozialdemokraten scheiterten am Widerstand von Union und FDP. Ein häufig vorgebrachtes Argument lautete, die Ehe als Institution müsse vor dem Eingriff des Staates geschützt werden. Die Justiz habe im Ehebett nichts zu suchen. So begründete 1989 auch der damalige Bundesjustizminister Hans Engelhardt von der FDP seine Ablehnung.
Gerade im ehelichen Bereich dürfen staatliche Eingriffe nur mit größter Zurückhaltung erfolgen. Holzschnittartige, nicht genügend differenzierte Lösungen tragen nicht dazu bei, die Konfliktlösungsfähigkeit der Partner und damit die Ehe zu erhalten. Solche einfachen Lösungen bringen vielmehr die Gefahr mit sich, gerade durch die Folgen des staatlichen Eingriffs die Ehe zu zerstören.
Mit dem Argument, den Bestand einer Ehe zu sichern, wollten sich Akteure vor allem aus der Union nur dann auf eine Strafrechtsänderung einlassen, wenn in dem Gesetz eine sogenannte Widerspruchs- oder Versöhnungsklausel verankert würde. Die vergewaltigte Ehefrau sollte die Möglichkeit bekommen, eine Strafverfolgung ihres Mannes zu verhindern. Selbst nach eigener Anzeige hätte sie bis zur Hauptverhandlung Widerspruch einlegen können. Dafür machte sich etwa der CDU-Abgeordnete Horst Eilmann stark.
Aber auch Sie müssten doch einsehen, dass wir Versöhnung möglich machen müssen und dass wir eine Versöhnung nicht dadurch konterkarieren dürfen, dass wir den Mann, dem die Ehefrau verziehen hat, doch ins Gefängnis schicken.
Ein Gesetzentwurf, den die schwarz-gelbe Koalition in den 90er Jahren mit einer solchen Sonderklausel vorlegte, wurde von der SPD im Bundesrat gekippt. Eine solche Widerspruchs- oder Versöhnungsklausel wäre eine Sonderregel im deutschen Strafrecht gewesen, denn Vergewaltigung ist ein sogenanntes Offizialdelikt. Eine solche Straftat muss von Amts wegen verfolgt werden, das liegt nicht im Ermessen des Opfers. Zumal Kriminologen auch zu bedenken gaben, dass eine solche Klausel den vergewaltigenden Ehemännern ein weiteres Druckmittel in die Hand gegeben hätte. Auch die sogenannten Lebensschützer hatten etwas gegen eine Sexualstrafrechtsreform. Sie fürchteten, Frauen könnten den Paragraphen ausnutzen, um nach der kriminologischen Indikation abtreiben zu dürfen, nämlich dann, wenn sie vorgäben, durch eine Vergewaltigung schwanger geworden zu sein. Untermauert wurden all diese Argumente von einer über Jahrhunderte tradierten Vorstellung, Ehemänner nähmen sich bei einer Vergewaltigung das, was ihnen zustehe. Noch 1966 hatte der Bundesgerichtshof geurteilt:
Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt. Wenn es ihr versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen.
Der Partner suche im ehelichen Verkehr seine natürliche und legitime Befriedigung, hieß es in dem Urteil. Weit verbreitet war darüber hinaus die Überzeugung, dass Frauen mangels eigener sexueller Lust geradezu überwältigt werden müssten und das mitunter sogar wollten. 1987 war im Nachrichtenmagazin Der Spiegel Folgendes zu lesen:
Bei einer Befragung, die das Bundesjustizministerium in Auftrag gab, äußerte jeder vierte Verheiratete, dass Frauen eine Vergewaltigung als angenehmes Erlebnis empfinden. Über 30% rechneten ihnen eine Mitschuld zu. Und jeder fünfte meinte, Frauen hätten beim gewaltsamen Sex ganz unerwartet große Lust und kämen sogar zum Orgasmus.
Für die Reform des Sexualstrafrechts vor 25 Jahren galt es also, Vergewaltigungsmythen, überlieferte Rechtsvorstellungen und Traditionen zu überwinden. Zu einem Wandel der Einstellungen trug die Frauenbewegung bei, die seit den 1970er Jahren das Thema sexuelle Selbstbestimmung immer wieder auf die Agenda setzte. Und auch die Berichte aus Frauenhäusern, das erste hatte 1977 in Berlin eröffnet, machten klar, die eheliche Vergewaltigung ist weit verbreitet. Die Gesetzesänderung allerdings wurde nur möglich, weil sich im Bundestag Parlamentarierinnen über Fraktionsgrenzen hinweg zusammentaten. Ein Gruppenantrag von Frauen aus der SPD, von Bündnis Grünen und der FDP entsprach einem früheren Regierungsentwurf, allerdings ohne die umstrittene Widerspruchsklausel. Den Gruppenantrag federführend mitinitiiert hatte Ulla Schmidt, SPD-Abgeordnete, spätere Bundesgesundheitsministerin. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk erinnert sie sich an die gesellschaftliche Mentalität vor der Gesetzesänderung.
Es war immer noch in den Überzeugungen der Menschen, dass mit dem Gang zum Standesamt man eigentlich sein Recht auf Selbstbestimmung aufgibt und der eheliche Beischlaf zur Erfüllung der ehelichen Pflichten gehörte.
Das zu ändern, hatte sie sich gemeinsam mit anderen Frauen im Bundestag vorgenommen. auch gegen den Widerstand zahlreicher Männer im Parlament.
Die haben uns damals immer beschimpft damit, wir wollten den Staatsanwalt in die Ehebetten bringen. Das war so dieses Totschlagargument.
Dieses Totschlagargument habe man nur entkräften können, weil nun endlich mehr Frauen im Bundestag waren, sagt Ulla Schmidt. Unter anderem, weil die SPD mittlerweile eine Frauenquote für ihre Listenplätze eingeführt hatte. Die Grünen waren ohnehin bereits paritätisch vertreten.
Wir hatten endlich einen höheren Frauenanteil. Wenn Sie unter 10% Frauen sehen, da können Sie so viel fraktionsübergreifend machen, wie Sie wollen. Da haben Sie überhaupt gar nicht die Basis, um Druck auszuüben in der eigenen Fraktion, dass man sagt, wenn ihr nicht mitmacht, gehen wir mit den anderen.
Schließlich sprachen sich auch Parlamentarierinnen der Unionsfraktion für den Gruppenantrag aus, der die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe ohne Widerspruchs- oder Versöhnungsklausel vorsah. Weil die Frauen im Bundestag nun also diese Allianz geschmiedet hatten, musste die schwarz-gelbe Regierungskoalition den Fraktionszwang für die Abstimmung schließlich aufheben. Vor der Abstimmung gab es eine emotionale Debatte im Parlament. Rednerinnen und Redner aller Parteien betonten, dies sei ein historischer Schritt zur Ächtung sexueller Gewalt.
Wir tragen heute mit dem alten Paragraphen 177 StGB ein strafrechtliches Fossil zu Grabe, das aus dem vergangenen Jahrhundert in unsere Zeit noch immer hineingeraten hat.
Horst Eilmann, CDU, damals Vorsitzender des Rechtsausschusses.
Es geht darum, dass Ehemänner nicht strafrechtlich privilegiert werden. Dass die Tatsache, verheiratet zu sein, nicht ein Grund ist, anders strafrechtlich behandelt zu werden, wenn denn, und da sind wir uns einig, diese Tat bewiesen werden kann.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP.
Gerade in einer Ehe, die im Prinzip auf Dauer angelegt ist, die von Vertrauen lebt, von Liebe, gemeinsamer Verantwortung, von Respekt, Toleranz und gegenseitiger Rücksichtsnahme, in einer solchen Beziehung muss Vergewaltigung als ein besonders strafwürdiges Unrecht gelten.
Beatrix Philipp, CDU.
Die Hoffnung, die ich mit diesem Gesetz verbinde, ist aber, dass sich die Frauen ihrer Rechte bewusst werden und sie auch nutzen.
Die Grünen-Politikerin Irmingard Schewe-Gehrig.
Lange Zeit ist gesagt worden, das ist ein Kavaliersdelikt. Und die Frauen haben den Männern zur Verfügung zu stehen. Alles dies abwegigst, und das halte ich für das Verächtlichste, dass wir dazu so lange brauchten, das Selbstverständliche nun zu tun.
Rita Süssmuth, CDU, damals Bundestagspräsidentin.
Die Frauen in unserem Land werden heute mit großer Aufmerksamkeit die Abstimmung im Deutschen Bundestag verfolgen. Sie werden anerkennen, dass heute selbstbewusste Frauen und mutige Männer ohne Wenn und Aber eines deutlich machen: Vergewaltigte Ehefrauen werden ohne gesetzliche Einschränkung geschützt. Unser aller Ziel muss sein, klarzustellen, dass mit dem Gang zum Standesamt kein wie immer gearteter rechtsfreier Raum entsteht.
Ulla Schmidt, SPD, bei der Debatte im Bundestag am 15. Mai 1997. Das Votum der Abgeordneten war überwältigend. 470 stimmten für die Strafrechtsreform, die nicht nur die Vergewaltigung unabhängig vom Ehestand des Opfers unter Strafe stellte. Auch andere erzwungene sexuelle Handlungen wie Anal- oder Oralverkehr wurden der vaginalen Vergewaltigung strafrechtlich gleichgestellt. Neu war außerdem, dass das Gesetz geschlechtsneutral formuliert wurde und damit anerkannte, dass auch Männer Opfer sexueller Gewalt werden können. 138 Abgeordnete stimmten gegen den Gruppenantrag, darunter der spätere Unionsfraktionschef Volker Kauder, der liberale Burkhard Hirsch und auch der heutige CDU-Chef und Oppositionsführer Friedrich Merz. Bleibt die Frage, ob Frauen heute in Deutschland, egal ob verheiratet oder nicht, durch die Strafrechtsreform besser vor sexueller Gewalt geschützt sind?
Rechtlich ja, aber faktisch nicht. Wir müssen ja sehen, dass jede dritte Frau von Gewalt betroffen ist.
Sagt die Sozialdemokratin Ulla Schmidt heute. Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik fast 10.000 Anzeigen wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung erstattet. Die Fälle reichen von Nötigung bis hin zur Vergewaltigung mit Todesfolge. Die Zahlen haben sich im Vergleich zu den Vorjahren kaum verändert. Der Anteil von Vergewaltigung in der Ehe ist aus der Statistik nicht zu entnehmen. Allerdings wissen Kriminologen, die meisten Opfer sexueller Gewalt kennen die Täter. Der vergewaltigende Fremde im Park ist eine Seltenheit. Hinzu kommt ein vermutlich riesiges Dunkelfeld. Experten gehen davon aus, dass Sexualstraftaten oft gar nicht angezeigt werden, weil die Opfer, in den allermeisten Fällen sind es Frauen, sich schämen und von den Vorfällen nicht berichten wollen. Obendrein ist die Beweisführung schwierig, eine Verurteilung auch, wenn Aussage gegen Aussage steht. Diese Erkenntnisse schmälerten aber nicht den wegweisenden Charakter der Gesetzesänderung vor 25 Jahren, sagt Ulla Schmidt.
Also ich bin überzeugt, dass es einmal die Aufgabe des Rechtsstaates ist, klar zu sagen, was ist erlaubt und was nicht.
So sieht es auch Godula Kosak, Vorstandsvorsitzende der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes.
Die Bedeutung können wir gar nicht genug würdigen.
Denn durch die Strafrechtsreform habe der Gesetzgeber damals auch ein gesellschaftliches Umdenken forciert, dass nämlich Vergewaltigung immer ein Verbrechen ist, egal ob man verheiratet ist oder nicht.
Ein Gesetz drückt aus, wie stellt sich die Gesellschaft zu einem Tatbestand? Welche allgemeine Haltung gibt es gegenüber diesen Tätern? Und da ist halt viel passiert und das wurde dann noch getoppt mit Nein heißt Nein.
Nein heißt Nein. Das ist der Grundsatz, der 2016 im deutschen Sexualstrafrecht verankert wurde. Ein weiterer Paradigmenwechsel. Denn Nein heißt Nein bedeutet, für die Strafbarkeit eines sexuellen Übergriffs spielt es keine Rolle, ob der Täter mit Gewalt gedroht oder diese sogar angewendet hat. Von Belang ist allein, ob das Opfer die sexuelle Handlung wollte oder nicht. Geschlechtsverkehr gilt als Vergewaltigung, wenn er ohne Zustimmung stattfindet. Unter dem Begriff sexueller Übergriff wird das Delikt nun auch wesentlich weiter gefasst.
Na, ich denke, Nein heißt Nein ist nur möglich, weil die Vergewaltigung in der Ehe schon stigmatisiert und geahndet wird. Frauen trauen sich eher zu sagen Nein. Und die Gesellschaft weiß, dass das nicht mehr salonfähig ist, die Frau in der Ehe zu vergewaltigen. Das wissen auch die Männer.
Die Sexualstrafrechtsreform von 1997, mit der auch die eheliche Vergewaltigung strafbar wurde, sei eine wegweisende Voraussetzung gewesen für das heutige Nein-heißt-Nein-Modell, ist Kosak überzeugt. So sieht es auch die Sozialdemokratin Ola Schmidt.
Deshalb setze ich ganz stark darauf, dass die jungen Frauen und Männer ein ganz anderes Bewusstsein da haben. Und das ist aber nur möglich, weil wir diese Dinge alle so erkämpft haben.
Erkämpft vor 25 Jahren. Ein Strafrecht, das Ehefrauen nicht mehr anders behandelt als unverheiratete Frauen.
Das war der Hintergrund. Zäsur im Sexualstrafrecht vor 25 Jahren. Vergewaltigung in der Ehe wird strafbar. Eine Sendung von Monika Dittrich. Redaktion Anne Reit.